Pünktlich, wie wir sein wollen, beginnen wir jetzt mit unserer Bibelstunde. Und zum Anfang grüße ich Sie mit dem Wochenspruch für diese Woche. Es ist eine Einladung an uns, kommet her und seht die Werke des Herrn, der so wunderbar ist in seinem Tun an den Menschenkindern. Psalm 66,5 finden wir das in unserer Bibel. Und ich habe mir gedacht, dazu gehört unbedingt ein Loblied. Und wir singen das Lied Nummer 16, Ich danke meinem Gott, ich lobe meinen Gott. 16.
Ja, in unserer Bibelstunde geht es auch heute wieder um Jesus. Und ich habe gedacht, es gibt ja eigentlich auch einen Psalm über Jesus, einen neutestamentlichen Psalm, der Christushymnus, wie er auch genannt wird. Der steht in Philipper 2 und ich lese Ihnen einige Verse daraus. Er, also Jesus, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen alle derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Und da passt das wunderbare Lied noch dazu, Du ließest Herrlichkeit zurück. Das erscheint hier vorne an der Leinwand und da können wir Jesus mit anbeten.
Dann beten wir. Und Herr, wir können gar nicht genug danken. Und wir wollen es nicht nur mit unseren Worten tun, sondern mit unserem ganzen Leben, dass du einmal die Herrlichkeit zurückgelassen hast, um uns den Weg in die Herrlichkeit zu ebnen. Herr, wir danken dir, dass wir so reich beschenkt sind durch dich, dass wir dich so kennen und dass wir dich so lieben dürfen und dass wir um deine noch viel größere Liebe wissen zu jedem von uns, Herr. Und weil du uns lieb hast, willst du auch gerne jetzt in dieser Stunde segnen. Wir danken dir, dass wir solche Stunden haben dürfen, wo es um dein Wort geht und wo du in unserer Mitte bist und uns segne uns. Amen. Wir sehen an der Leinwand wieder einen Kalender. Sehen wir ihn? Wir sehen ihn. Der Kalender redet von der vergehenden Zeit. Wir sind im Jahr 2017 angekommen. 2016 mit seinen 366 Tagen ist vorbei und kommt nicht wieder. Die Zeit vergeht und wir können sie nicht aufhalten, diese dahinfließende Zeit. Im Griechischen heißt sie Chronos. Wie gut, dass es nicht nur die dahinfließende Zeit gibt, die vergehende Zeit, die wir zum einen am Kalender sehen und ablesen können. Sie wird aber auch an jeder Uhr sichtbar. In der vergehenden Zeit gibt es auch das, was im Griechischen Kairos heißt. Die besondere Zeit in der vergehenden Zeit. Die besonderen Termine. Die festen Termine. Gott hat die Zeit geschaffen und hat in der vergehenden Zeit feste Termine geschenkt. Damit meine ich die Termine seines Heilsplanes. Den gibt es schon lange, den Heilsplan Gottes. Und Sie hören das Doppelte in diesem Wort, Heil und Plan. Ich könnte es auch umdrehen, Heil ist geplant von Gott. Es gibt ihn schon lange, diesen Heilsplan, denn Gott weiß, wie sehr wir Menschen sein Heil brauchen und durch sein Heil ein Heil werden, wegen des großen Schadens durch die Sünde. Alle Menschen sind beschädigt durch die Sünde. Das sucht sich kein Mensch aus, dafür entscheidet sich niemand. Das bekommt jeder Mensch mit. Darum wollte Gott eine Möglichkeit der Heilung schaffen. Darum gibt es den göttlichen Plan zu unserem Heilwerden. Und so finden wir im Wort Gottes ein fünfmaliges Handeln Gottes zum Heilwerden der Menschen. Fünfmal hat Gott schon gehandelt. Der sechste Termin steht noch aus und keiner von uns weiß, wann er ist. Da kommen wir nachher noch drauf. Wir feiern das Handeln Gottes. Also fünfmal hat er schon gehandelt anhand seines Planes. Und wir feiern das Handeln Gottes im Laufe jedes Kirchenjahres. Diese Termine stehen im Kalender. Und ich bin in einer Bibelstundenreihe an diesem Thema, der Heilsplan Gottes und sein Handeln entsprechend diesem Plan. In einer ersten Bibelstunde dazu ging es um das erste Handeln Gottes, um die Menschwerdung seines Sohnes, der Heil und Leben mitgebracht hat. In zwei Bibelstunden im Oktober war dann das Leiden und Sterben von Jesus mein Thema und seine Auferstehung. Also drei Termine waren nun schon dran in meiner Bibelstundenreihe. Und was kommt dann jetzt? Was kommt dann heute? Anhand des Glaubensbekenntnisses entdecken wir es ganz schnell. Aber Sie wissen es auch so schon. Wir wollen einen Teil von unserem Glaubensbekenntnis miteinander sagen, den Teil, der so beginnt, wenn Sie gleich mitsprechen: Ich glaube an Jesus Christus, den eingeborenen Sohn Gottes, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tag wieder auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Dort sitzt er zur Rechten Gottes, seines allmächtigen Vaters. Bis hier. Denn darum geht es jetzt in dieser Bibelstunde, aufgefahren in den Himmel. Das ist die vierte Heilstatsache, das vierte Handeln Gottes entsprechend seinem Plan. Gott hat seinen Sohn zurückgeholt in den Himmel, zurückgeholt zu sich in die Herrlichkeit. Vorhin haben wir gesungen, er hat die Herrlichkeit verlassen und dann hat Gott ihn wieder zurückgeholt. Auch dieses Fest, Himmelfahrt, ist in jedem Kalender zu finden, aber von dem eigentlichen Sinn dieses hohen Festes wissen viele Menschen nichts mehr. Himmelfahrt ist zu einem Feiertag geworden, der vielen nichts mehr sagt. Ein Moderator am Radio sagte es einmal so: Für die einen ist heute Christi Himmelfahrt, für die anderen Papis Bollerwagenfahrt, sind die Väter unterwegs. Und es gibt sogar offizielle Vertreter der Kirche, die erklären, Himmelfahrt sei in Wirklichkeit überhaupt nicht passiert. Aber wie geht es uns mit diesem Festtag, den wir 40 Tage nach Ostern feiern, weil Jesus 40 Tage nach Ostern zurückging in den Himmel? Wir wissen, und das ist eine erste Überschrift, er ist aufgefahren in den Himmel. Ausrufezeichen, nicht Fragezeichen. Und dazu lese ich nun aus Lukas 24, die Verse 50 bis 53 und dann aus der Apostelgeschichte aus dem ersten Kapitel, die Verse 6 bis 13a. Lukas 24, das ist der allerletzte Abschnitt in diesem Evangelium, so überschrieben: die Himmelfahrt. Dann führte Jesus sie nach Bethanien, dort hob er die Hände zum Himmel und segnete sie, und während er sie segnete, verließ er sie und wurde in den Himmel hinaufgehoben. Sie beteten ihn an und kehrten danach voll großer Freude nach Jerusalem zurück. Und sie hielten sich die ganze Zeit über im Tempel auf und priesen und lobten Gott. Und Apostelgeschichte 1, ich nehme da den Zusammenhang dazu. Wenn die Apostel mit Jesus zusammen waren, fragten sie ihn immer wieder: Herr, wirst du Israel jetzt befreien und unser Königreich wiederherstellen? Die Zeit dafür bestimmt allein der Vater. erwiderte er, es steht euch nicht zu, sie zu kennen. Aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen, dann werdet ihr den Menschen auf der ganzen Welt von mir erzählen. In Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien, bis an die Enden der Erde. Und nicht lange nachdem er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen in den Himmel aufgehoben und verschwand in einer Wolke. Und während sie ihm nachschauten, standen plötzlich zwei weiß gekleidete Männer bei ihnen. Die sagten, Männer aus Galiläa, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel? Jesus ist von euch fort in den Himmel geholt worden. Eines Tages wird er genauso wiederkommen, wie ihr ihn habt fortgehen sehen. Als das geschah, befanden sich die Apostel auf dem Ölberg, etwa einen Kilometer von Jerusalem entfernt. Nun kehrten sie zurück und gingen in den im oberen Stock gelegenen Raum, in dem sie sich auch sonst aufhielten. So viel dazu. Ich habe es nicht nach einer Luther-Übersetzung gelesen, sondern nach der Bibelübersetzung Neues Leben. Sie waren auf dem Rückweg. Die 11 Jünger des Jesus von Nazareth. Und in den zwei Berichten, die ich eben gelesen habe, finden wir zwei verschiedene Ortsangaben, aber das ist kein Widerspruch. Denn der Ölberg, der in der Apostelgeschichte genannt wird, liegt am Weg nach Bethanien. Diesen Weg waren sie oft gegangen mit ihrem Herrn. Und nun waren sie ohne ihn unterwegs. Und wie waren sie unterwegs? Waren sie so unterwegs wie die beiden Männer auf dem Weg nach Emmaus? An ihrer Haltung hat man es schon ablesen können. Alles vorbei. So meinten sie es. Waren sie so unterwegs, in tiefer Trauer gingen sie still nach Hause. War es so? Nein, ganz anders war es. Sie kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude. Aber wie kann das sein? Hatten sie nicht eben einen ganz einschneidenden Abschied erlebt? Das schon, aber nicht nur so haben sie es gesehen. Hören wir ein wenig auf das, was sie vielleicht auf dem Weg miteinander geredet haben. Also mit Betonung auf vielleicht. Aber ich habe mir es einfach so ausgedacht, so könnte es gewesen sein. Es wäre eigentlich eine traurige Sache, sagte vielleicht einer der Männer. Aber es ist nicht traurig. Und wie kannst du das begründen? Wenn wir bei unserer Rückkehr in der Stadt gefragt werden und ganz gewiss werden wir das, da kommt uns vielleicht Mitleid entgegen und Ratlosigkeit. Unsere Leute, die mit uns Jesus nachgefolgt sind, wissen vielleicht nicht so recht, wie sie jetzt mit uns umgehen sollen. Denn sie sehen ja das, was wir erlebt haben, als großen Verlust für uns. Wir kommen ja ohne unseren Herrn zurück. Das sieht doch nach einem Verlust aus. Ja, sie werden uns fragen, wie es sein kann, dass wir als frohe Leute zurückkehren. Ja, was macht uns denn so froh? Wie können wir es denn erklären? Ich meine, wir können einige Gründe zur Freude nennen. Ja, der erste Grund, er hat uns gesegnet. So hat er sich von uns verabschiedet. Wir sind Gesegnete und sein Segen bleibt bei uns und geht mit uns. Und das andere, was mich froh macht, wir wissen, wo unser Herr jetzt ist. Das ist keine rätselhafte Sache. Es ist kein Geheimnis. Er hat es uns selber gesagt und nicht nur einmal, oft. Er hat doch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und dann will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin, nämlich in meines Vaters Haus. Und? Sagt dann ein anderer vielleicht, ich erinnere mich gut, dass er sagte, ich bin vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen, ich verlasse die Welt wieder und gehe zum Vater. Und wir haben es doch heute erlebt, wir sind doch dabei gewesen, als er diese Welt verlassen hat. Heute ist das geschehen. Und nach seiner Auferstehung hat er es deutlich gesagt, Maria Magdalena musste es uns ausrichten, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Wir haben ja damals vieles nicht verstanden. Wie gut, dass er nach seiner Auferstehung noch 40 Tage bei uns war. Und wie gut, dass wir es heute mit eigenen Augen sehen durften. Er ist zu seinem Vater gegangen, denn sein Werk auf dieser Erde ist fertig gemacht. Ich weiß noch einen anderen Grund, warum wir heute froh sein können und froh sind. Er hat versprochen, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Auf den ersten Blick hätten wir heute, als er uns verlassen hat, sagen können, und was ist nun mit diesem Versprechen, Herr? Hast du es vergessen? Aber nein, er hat es nicht vergessen. Er hat uns gesagt, zu der Zeit, als wir noch nicht so vieles begriffen haben, jetzt verstehen wir es besser, er hat uns gesagt, er wird unsichtbar bei uns sein, alle Tage. Wir können mit ihm reden. Wir können mit ihm rechnen, auch wenn wir ihn nicht sehen, auch wenn alles anders ist als in diesen drei gemeinsamen Jahren. Und hat er nicht auch gesagt, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen? Er hat uns also nicht verlassen, nur in anderer Weise ist er bei uns. Und noch einen Grund zur Freude gibt es. Den haben wir durch die beiden Männer in den weißen Kleidern erfahren, durch die zwei Engel in Menschengestalt. Er wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Jesus kommt wieder. Das wird dann ganz anders sein als bei seinem ersten Kommen. Es wird dann nicht so verborgen sein in einem Winkel wie in Bethlehem damals. Er kommt dann sichtbar als der, der das letzte Wort über diese Welt und über die Menschheit spricht. Und ich erinnere mich gut an sein Wort. Ich will euch wiedersehen und euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Also, lasst uns vollends hineingehen nach Jerusalem. Lasst uns zu den Geschwistern gehen. Vielleicht lassen sie sich von unserer Freude anstecken mit dieser guten Nachricht, damit sie sich mitfreuen können. Und wir? Lassen wir uns anstecken von dieser Freude? Die Gründe, die die Jünger gefunden haben und genannt haben und nennen konnten, sind für uns dieselben. Lassen wir uns anstecken von dieser Freude. Es lohnt sich, darüber nachzudenken. Und ich will jetzt noch etwas erwähnen zu diesem Thema Himmelfahrt, weil es ja auch so verschiedene Stimmen gibt. Und da heißt es, das Zeugnis von der Himmelfahrt Jesu stößt für das moderne Denken auf unüberwindliche Schwierigkeiten. Auch wir sind moderne Menschen, Menschen von heute. Haben wir auch Schwierigkeiten mit diesem Geschehen der Himmelfahrt? Werner de Boer sagt, diese Himmelfahrt Jesu hat modernen Menschen schon viel Not gemacht. Denn man könnte fragen, begegnet uns bei der Schilderung der Himmelfahrt nicht dieses biblische Weltbild des Altertums, also eine Erdscheibe und darüber das Himmelsgewölbe mit dem Wohnort Gottes? Wir aber wissen heute, wir kennen die Erde als die Kugel, die um die Sonne kreist. Wir wissen vom Milchstraßensystem und dieses System ist eine Sterneninsel unter vielen anderen im Weltraum. Wie soll da Jesus in den Himmel gefahren sein? Und nun gebe ich Ihnen etwas weiter, was Professor Köberle dazu sagt. Es ist töricht und oberflächlich, gegen die Botschaft des Himmelfahrtsfestes anzugehen. Die Zufahrtsstraße zu Gottes ewigem Reich führt nicht über Sonne, Mond, Mars und Venus. Das, was uns von Gott trennt, sind nicht die Lichtjahrentfernungen. Aber Sünde und Schuld trennen uns von Gott. Christi Reich ist nicht höheren Ortes, sondern höherer Art. Der Zugang zu diesem Reich wird nicht über Raketenflugzeuge gewonnen, sondern durch ein Herz, das heilsam erschrocken ist über die Trennung von Gott. Wenn wir seine Liebe und sein Erbarmen für den Sünder in unser Herz kommen lassen, dann öffnet sich der Himmel für uns, sodass wir Zugang zu Gottes Thron haben und nach diesem irdischen Leben auch dort sein werden, wo Jesus ist und wohin er zurückgegangen ist bei seiner Himmelfahrt. Im Text habe ich vorhin gelesen, er wurde emporgehoben. Das heißt, er wurde hinaufgenommen zu Gott in eine Welt, die unser menschliches Denken und Verstehen weit, weit übersteigt. Wir können es nachlesen in 1. Könige 8, Vers 27, dass König Salomo gebetet hat, siehe, der Himmel und aller Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Es ist nicht wahr, dass die biblischen Männer Gott irgendwo im Weltraum lokalisiert haben, sodass wir modernen Menschen heute sagen müssten, die wussten es halt nicht besser. Nein, Gott wohnt im Himmel und Gott ist überall. Und die Himmelfahrt Jesu, die Hinaufnahme, ist seine Erhöhung zur Rechten Gottes. Es ist der Weg zu Gott, für Menschen nicht mehr fassbar und für die Augen der Jünger dann verhüllt durch die Wolke. Das war nun mein erster Teil unter der Überschrift, er ist aufgefahren in den Himmel. Und das zweite, die zweite Überschrift, was bedeutet Himmelfahrt für uns? Was bedeutet Himmelfahrt für uns? Ich habe dazu vier Antworten zu dieser Frage, was es für uns bedeutet. Als erstes nenne ich als erste Antwort, Jesus Christus herrscht als König. Das bedeutet es für uns. Aber ehe wir an diesen Teil kommen, singen wir das Lied unter der Nummer 28. Jesus Christus herrscht als König. Nummer 28. Was bedeutet Himmelfahrt für uns? Die erste Antwort, Jesus Christus herrscht als König. Dazu lese ich aus Epheser 1, durch die Macht seiner Stärke hat Gott Jesus von den Toten auferweckt und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was sonst einen Namen hat, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt, der Gemeinde zum Haupt über alles. Als Jesus Christus in menschlicher Niedrigkeit auf unserer Erde lebte, waren seinem Helfen und Tun in gewisser Weise auch die Grenzen gesetzt, die zum Menschsein gehören. Er musste zum Beispiel anstrengende, ermüdende Wanderungen machen, wenn er von Galiläa nach Jerusalem wollte. Und auch darin war ihm eine Grenze gesetzt, dass er sich auf ein Volk, auf sein Volk beschränken sollte, weil er diesem Volk zuerst als Messias verheißen worden war. Aber mit seiner Himmelfahrt hat er ein Reich betreten, in dem ihm keine Grenzen mehr gesetzt sind. Schon seit seiner Auferstehung war er nicht mehr nur Mensch. Aber er ist bei seiner Himmelfahrt nicht nur in das Reich des Himmels gegangen, er ist überall gegenwärtig, grenzenlos, wo ein Mensch nach ihm fragt. Die Jünger durften es damals sehen, wie er aufgehoben wurde, damit für sie klar und deutlich war, das war nun seine Rückkehr zu seinem Vater im Himmel, den er bei seiner Menschwerdung verlassen hatte. Damit war nun etwas abgeschlossen, nein, nicht etwas. Das größte Werk aller Zeiten ist bei der Himmelfahrt abgeschlossen worden. Und ich denke, da steht noch einmal auch über der Himmelfahrt sehr deutlich das Wort, das Jesus am Kreuz ausgerufen hat. Es ist vollbracht. Darum konnte Jesus zurückgehen in den Himmel. Jesus ist von Gott zum Herrn aller Herren gemacht und zum König aller Könige. Das heißt, es gibt viele Herren, aber er ist über allen. Und es gibt manche Könige, aber er ist der König. Er sitzt zur Rechten Gottes, so sagen wir es im Glaubensbekenntnis. In der damaligen Welt bedeutete das, dass er die Macht übertragen bekommen hat. Wenn man heute von jemandem sagt, dass er die rechte Hand von jemandem ist, dann bedeutet das so etwas Ähnliches. Und doch ist es noch einmal etwas ganz anderes, dass Jesus zur Rechten Gottes ist. Himmelfahrt heißt, Jesus ist von Gott als Herrscher eingesetzt worden. Das Lied Jesus Christus herrscht als König ist ein echtes Himmelfahrtslied. Die entscheidende Frage an uns, die wir dem zustimmen können, Jesus Christus herrscht als König, ist die Frage, ist er unser König und Herr? Ist er mein König und Herr? Ihr König und Herr? Das gab wieder einmal eine Unterbrechung bei meiner Vorbereitung. Ich wollte diese Frage ja nicht nur in der Theorie stellen und sie nicht nur Ihnen stellen. Ihnen und mir wollte ich sie stellen, diese Frage, und zwar vor dem Herrn. Herr, wie siehst du es? Bist du der König und Herr in meinem Leben und in unserem Leben? Wir sind bei der Frage, was Himmelfahrt für uns bedeutet. Das erste war, Jesus ist König und Herr. Jesus Christus herrscht als König. Dazu lese ich Ihnen noch etwas. Es gibt eine Anekdote um den Geheimrat Dr. Duden. Sie wissen, was Duden geschaffen hat. Er ist der Schöpfer der deutschen Rechtschreibung. Also eine Anekdote um ihn und um den wohl manchmal etwas eigenwilligen Kaiser Wilhelm II. Dr. Duden wollte bei einer Neuausgabe des Duden, des Rechtschreibbuches der deutschen Sprache, alle unnötigen TH zu einem gewöhnlichen T vereinfachen. So wollte er denn auch am Wort Thron das H streichen. Als nun Wilhelm II. Das Buch durchblätterte und diese Änderung entdeckte, soll er in beträchtliche Wut geraten sein. Er habe, so berichtet die Anekdote, mit roter Tinte an den Rand die Bemerkung geschrieben, an meinem Thron wird nicht gerüttelt. So blieb also das TH bestehen bis heute. Wer das aufgeschrieben hat, hat noch dazu geschrieben, so empfindlich ist Christus nicht. Er muss nicht Angst um seinen Thron haben. Sein Reich hat Bestand. Er ist ein absolut unabsetzbarer Herr und sein Thron ist uneinnehmbar. Diese Machtstellung ist Christus von Gott gegeben, weil er vorher gehorsam war bis zum Tod. Darum hat Gott ihn erhöht und hat ihm Macht gegeben. Jetzt macht er seinen Einfluss bei Gott geltend für uns. Er ist unser Anwalt und Fürsprecher. Er ist im himmlischen Rat, dort, wo die letzten Entscheidungen fallen. An seinem Thron kann nicht gerüttelt werden. Damit bin ich schon bei der zweiten Antwort auf unsere Frage, was Himmelfahrt für uns bedeutet. Jesus Christus ist unser Fürsprecher bei Gott. Dazu lese ich aus Römer 8, 33 und 34. Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und uns vertritt. Er hat den Platz an Gottes rechter Seite eingenommen und nun geht Paulus im Brief an die Römer an dieser Stelle noch einen Schritt weiter und sagt, was das für uns Menschen bedeutet, die Jesus zum Herrn ihres Lebens gemacht haben. Er ist zu Rechten Gottes und vertritt uns. Was bedeutet das? Wir haben einen hohen Priester, der ein offenes Ohr für uns hat, der für uns vor dem Vater steht. Johannes schreibt es in seinem ersten Brief so, und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. 1. Johannes 2, Vers 1. Wenn Jesus mein König und Herr ist, dann gilt das für mich. Und wenn er ihr Herr und König ist, dann gilt das für sie. Seine Vergebung ist nicht nur etwas, das unsere vergangenen Sünden betrifft, die einmal waren. Seine Vergebung gilt heute und in jedem Augenblick, wo wir sie brauchen. Jesus spricht für uns beim Vater. Also Himmelfahrt bedeutet, er herrscht als König und er spricht bei uns vor Gott. Ich habe gedacht, wenn wir hier ein Lied singen, das zwar nicht in unserem Buch kommt, sondern in unserem gelben Liederbuch vom Mutterhaus, dann wird da noch einmal deutlich, was es heißt, Jesus Christus, unser Fürsprecher bei Gott. Und Schwester Renate war so freundlich und hat das Lied nun auf die Leinwand befördert, wie immer man das auch macht. Danke, Schwester Renate, dass du das möglich gemacht hast. Jetzt habe ich gestaunt. Ich wusste nicht, ob das Lied so bekannt ist, aber es hat sehr bekannt geklungen. Schön. Jesus Christus, unser Fürsprecher bei Gott. Die zweite Antwort auf die Frage, was bedeutet Himmelfahrt für uns? Was bedeutet Himmelfahrt für uns? Und als dritte Antwort nenne ich, Jesus sendet uns. In Apostelgeschichte 1, 4 bis 11 wird es deutlich. Jesus sagte seinen Jüngern, dass sie Jerusalem nicht verlassen sollten, sondern warten auf das Geschenk des Heiligen Geistes. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Und diese Worte haben nicht nur damals den Jüngern gegolten. Als ihnen nach der Himmelfahrt gesagt wurde, was steht ihr und seht zum Himmel, bedeutete das, sie sollen sich jetzt dem zuwenden, was Jesus ihnen aufgetragen hat. Die Gefahr, beim Vergangenen stehen zu bleiben, ist immer wieder groß. Ich denke, das kennen Sie auch. Unser Herr will, dass wir weitergehen. Und manches Mal kann uns die Nachfolge vielleicht ein wenig öde erscheinen. Und das liegt dann, so denke ich, daran, dass der Geist Gottes uns nicht weiterführen darf. Sind wir noch lebendige Nachfolger, die der Herr selber, dass der Geist des Herrn führen darf? Wenn nicht, dann können wir um eine neue Belebung bitten. Die Jünger sind damals nicht lange stehen geblieben. Die Gewissheiten haben ihnen geholfen zum Aufbruch und zum Vorwärtsgehen. Ich nannte die Gewissheiten im ersten Teil in dieser ausgedachten Unterhaltung auf dem Weg. Und das können auch unsere Gewissheiten sein. Und die Frage ist, können wir uns noch daran freuen? Oder sind sie uns selbstverständlich geworden und treiben uns darum auch nicht mehr an? Die Himmelfahrt unseres Herrn hat sehr viel mit Mission zu tun, weil er als König aller Könige und Herr aller Herren im Missionsbefehl Matthäus 28, 20 sagen konnte, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Darum geht hin. Also kurz vor seiner Himmelfahrt hat er zu seinen Jüngern gesagt, ich gehe in den Himmel und zu euch wird der Geist Gottes kommen und darum werdet ihr meine Boten sein, die Boten der guten, der besten Nachricht. Dieser Auftrag gilt allen, die ihm nachfolgen. So schnell sind wir zufrieden mit unserem persönlichen Heil. Hauptsache ich. Jesus ist unser Herr und wir freuen uns darüber, dass er unser Fürsprecher im Himmel ist. Aber ist uns bewusst, wie viele Menschen um uns her verloren gehen? Sie gehen in die ewige Hölle, wenn sie nicht durch das Zeugnis von Christus auf den Retter Jesus hingewiesen werden. Viele Menschen wissen nichts von einem Leben nach dem Sterben. Und noch weniger wissen sie von dem Gericht, dem sie entgegengehen. Wir Gerettete können ihnen den Weg zur Rettung zeigen. Natürlich gibt es Menschen, die diese gute Nachricht gar nicht hören wollen. Aber das kann nie eine Entschuldigung sein für uns. Versuchen wir es überhaupt? Ist es ein Anliegen für uns, das weiter zu sagen als Boten unseres Herrn? Wir sind überall mit Menschen zusammen, die Jesus nicht kennen, beten wir für sie, dass sie zu Jesus finden. Was ist mit den Menschen, die in unserer Nachbarschaft wohnen? Paulus schreibt in 1. Korinther 5,20, so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Stadt, lasset euch versöhnen mit Gott. Stellvertreter unseres Herrn sind wir. Er vertritt uns beim Vater, wir vertreten ihn bei den Menschen. Beachten wir, Paulus sagt nicht, dass wir Botschafter sein sollen, sondern dass wir Botschafter sind. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Gute oder schlechte, aber wir sind Botschafter. Es geht immer auch ohne Worte eine Botschaft von uns aus. Auch Jesus hat nicht gesagt, dass wir seine Zeugen sein sollen, sondern ihr werdet meine Zeugen sein. Das will er durch uns tun, wenn wir ihn tun lassen. Der Herr aller Herren und König aller Könige, der für seine Nachfolger im Himmel eintritt, hat uns in diese Welt gesandt als seine Botschafter der guten Nachricht. In einem früheren Bibellesezettel fand ich Folgendes. Dr. Ostermann erzählte in einem Vortrag, ich hatte einen sehr guten Freund, der ist viel mit mir unterwegs gewesen. Ich bin als Verkaufsdirektor in jedem Jahr circa 6 Monate gereist, jedes Jahr 250.000 Kilometer geflogen. Und nun war dieser Freund erkrankt an Leukämie. Er lag im Krankenhaus, war nicht mehr zu retten. Er wollte mit mir reden. Und in meiner Verlegenheit, sagt Dr. Ostermann, als ich zu ihm kam, wollte ich an unsere gemeinsamen Reisen erinnern. Weißt du, kannst du dich noch erinnern? Aber dieser sterbende Mann sagte mir, du, mich interessiert doch gar nicht, was war. Mich interessiert, was kommt. Wir sind dann miteinander die 4 geistlichen Gesetze durchgegangen und ich fragte ihn, ob er das mit mir beten kann, das Gebet der Übergabe an den Herrn. Er sagte ja und wir beteten. Noch 14 Tage hat mein Freund gelebt. Er hat sich nicht mehr um seine Krankheit gekümmert. Er hat eine große Liebe ausgestrahlt und damit besonders seine Familie beeindruckt. Und auf seiner Todesanzeige stand nur ein Bibelwort. Gott ist Liebe. Diese Liebe wollen wir weitersagen. Der Herr aller Herren und König aller Könige will, dass die Menschen gerettet werden. Dieser Auftrag gilt, bis der Herr wiederkommt. Und damit sind wir beim 4. und letzten Punkt, ausgegangen von der Frage, was bedeutet Himmelfahrt für uns? Und eine 4. Antwort, Jesus kommt wieder. Er wird wiederkommen. Die Engel sagten zu den Jüngern, die Jesus hinterher schauten, als sie ihn längst nicht mehr sehen konnten, dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. So gewiss, wie er in den Himmel ging, so gewiss wird er wiederkommen. Alle Generationen von Christen seit den Jüngern von damals möchten so gerne wissen, wann Jesus wiederkommt. Jesus hat sehr deutlich gesagt, nur Gott weiß es und dass es für uns nicht wichtig ist, Gottes Zeitplan zu kennen. Es gebührt euch nicht, also es steht euch nicht zu, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Apostelgeschichte 1,7. Wir wüssten gerne mehr. Natürlich hat Jesus viele Dinge gesagt, die vor seiner Wiederkunft geschehen würden. Aber immer wurde dabei deutlich, dass es nicht darum geht, herauszufinden, wann sie sein wird, sondern darum geht es unserem Herrn, dass wir uns darauf vorbereiten. Seit 2000 Jahren steht das, siehe, ich komme bald im Raum. Seit 2000 Jahren warten Christen darauf. Und jemand sagte, die beste Vorbereitung für die Wiederkunft Christi ist, niemals die Gegenwart Christi zu vergessen. Also nicht nur an die Zukunft zu denken, sondern heute ist Jesus da. Heute darf ich mit ihm leben. Heute will ich mit ihm leben. Nicht das soll unser großes Anliegen sein, dass wir herausfinden, wann Jesus wiederkommt, sondern dass wir mit ihm und für ihn leben. Heute. Dann wird seine Wiederkunft uns auch nicht erschrecken, sondern Freude sein. Die Erwartung des kommenden Herrn wird unser alltägliches Leben beeinflussen. Wir warten auf die Stunde, in der er entweder so wiederkommen wird, dass wir ihn sehen werden, dass alle ihn sehen, oder wir warten auf die Stunde, wo wir zu ihm gehen, wenn unser irdisches Leben zu Ende ist. Und dann werden wir ihn sehen. Jesus kommt wieder. Als König wird er eines Tages wiederkommen. Und Professor Thiele gesagt, wir wissen nicht, was kommt, aber wir wissen, wer kommt. Jesus kommt wieder. Er, der auch jetzt alle Tage bei uns ist. Sind wir alle Tage bei ihm? Das ist die beste Vorbereitung. So leben wir ihm entgegen. Jesus kommt wieder. Wir beten. Danke, lieber Herr, dass wir bei allen Fragen, auch bei aller Neugier, die uns manchmal umtreibt, immer wieder einmünden dürfen in den Dank dafür, dass du da bist, dass du gegenwärtig bist, dass wir uns nicht deshalb nach deinem Kommen sehnen müssen, weil wir hier so allein gelassen sind. Nein, Du bist bei uns und du hast es uns versprochen. Und wir erleben es. Und wir dürfen uns daran freuen und es auch immer wieder neu entdecken. Du bist da. Du bist bei uns. Und wir dürfen mit dir leben. Danke, lieber Herr, dass du unser Leben siehst, unser Leben als Nachfolger. Und danke, dass du uns auch durch dein Wort immer wieder neu einlädst, dass wir es wirklich mit dir leben. Dass wir uns nicht nur deine Nachfolger nennen, sondern dass wir wirklich in deiner Spur gehen, dir entgegen und auch hinter dir her. Wir danken dir, Herr. Danken dir für dein Wort, auch jetzt in dieser Stunde. Danken dir für die Antworten, die wir haben auf die Frage, was Himmelfahrt bedeutet. Wir danken dir, lieber Herr, dass wir dich auch noch bitten dürfen für alle die, die auch mit dir leben und die deshalb in Gefängnissen sind und in Lagern, weil sie nicht von dir lassen. Herr, stärke du sie und lass es ihnen ganz besonders kostbar und immer wieder neu wichtig werden, dass du ja da bist, dass sie nicht allein gelassen sind, sondern dass du sie umgibst von allen Seiten. Ja, das bitten wir für alle, die heute besonders diese Zusage brauchen. Begegne du ihnen und rede du mit denen, die traurig sind, die krank sind, die in Not sind. Danke, Herr, erweist du dich als der Gegenwärtige, als ein Herr voller Liebe und voller Treue. Wir danken dir, Herr. Amen. Es sind noch ein paar Dinge anzusagen. Eine Einladung zu unserem ersten Seminartag. Er wird am 11. Februar hier sein, von 9.30 Uhr bis ca. 16.30 Uhr hier im Mutterhaus. Das Thema dieses Seminartages: Familien stärken und ermutigen. Schwester Gisela Beck und ein Team werden dieses Seminar halten. Dann haben Sie vielleicht schon mal gelesen oder gehört, dass es ein weiteres Seminar gibt mit Schwester Hildegard Thyssen. Sie ist aber jetzt gerade im Krankenstand. Das wird aber nachgeholt. Und ein weiteres Seminar mit Schwester Christel Schröder, Bachs Johannespassion im Blickfeld. Musikalisch-theologische Betrachtung eines bedeutenden Musikwerkes mit allen Sinnen. Mehr muss ich Ihnen jetzt nicht dazu erklären, weil draußen die Flyers liegen. Dann haben Sie es schriftlich vor sich. Aber was noch wichtig ist, das Frauenfrühstück mit dem Thema Gemeinsam und doch einsam, das ist am Samstag, den 18. Februar um 9 Uhr unten im Gemeindehaus in Eidlingen. Die Referentin ist Frau Tabea Dölker und da steht noch dabei, bitte anmelden. Aber auch dazu liegen Flyers draußen, die Sie mitnehmen können. Und dann liegt hier noch die Einladung zu einem Benefizkonzert. Und wenn die jemand hier aufgelegt hat, dann heißt es vielleicht, dass ich es Ihnen weitersage. Samstag vorbei. Es war gestern Abend. Warum das dann noch hier liegt, weiß ich nicht. Also vorbei. Dann lade ich Sie noch ein zur Bibelstunde am nächsten Sonntag mit Schwester Cornelia Weinmann. Und der Herr segne Sie und er behüte Sie. Er lasse sein Angesicht leuchten über ihnen und sei ihnen gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf sie und gebe ihnen seinen Frieden. Amen.